Wolf Podcasts.
Bei der es um die Probleme der Wissenschaft geht, werden nur heute eingeführt in den Streit um die Gentechnik. Mir scheint, die Aktualität dieses Themas brauche ich nicht näher zu begründen. Es hat ja auch in Österreich eine kleine Auseinandersetzung gegeben mit dem Gesetz um die Gentechnik, das im vergangenen Sommer noch verabschiedet wurde. Wohl aber darf ich Ihnen kurz den Redner von heute Abend vorstellen. Es ist Professor Günther Altner aus Koblenz. Professor Altner bringt einen sehr breiten Hintergrund mit. Er ist 1936 geboren und hat ein Doppelstudium absolviert, und zwar einerseits in Biologie und andererseits in Theologie. Und er hat diese Studie nicht nur so gemacht, sondern auch in beiden doktoriert und sogar, was dann wirklich selten ist, er war als Professor tätig in beiden Bereichen. Von 1971 bis 1973 Professor für Humanbiologie in Schwäbisch Gmünd und dann zwischendurch von 1973 bis 1976 wissenschaftlicher Referent an der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg für Grenzfragen im Bereich zwischen Naturwissenschaft und Theologie. Und seit 1977 ist er nun Professor für evangelische Theologie an der Universität Koblenz-Landau. Also eine breite Tätigkeit in zwei Bereichen, die sich natürlich auch auf das heutige Thema beziehen. Darüber hinaus ist Professor Altner Mitglied in verschiedenen Instituten, Beirat in verschiedenen Initiativen und vor allem auch ein Autor sehr zahlreicher Bücher. Einige der Bücher liegen da auf dem Tisch. Ich wage es nicht, anfangen, die einzelnen Bücher vorzustellen. Man kann nur sagen, er war einer der Ersten, der auch auf die Problematik der Grenzen des Wachstums hingewiesen hat. 1972, also vor mehr als 20 Jahren, ist er der erste große Bericht vom Club of Rome herausgekommen. Und schon 1974 hat Professor Altner ein Werk zu dieser gleichen Thematik veröffentlicht. Er ist also ein Mann der ersten Stunde. Und in all diesen Bereichen, die die Gesellschaft, die Wissenschaft, die Theologie angeht, vor allem dann auch Naturwissenschaft, Theologie, all diesen Bereichen ist er gegenwärtig gewesen in den letzten 20, 30 Jahren. Und so darf ich ihn nun gleich bitten, dass er mit seinen Vorausführungen beginnt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich auch an dieser Stelle für die Einladung und für die Gelegenheit zum Austausch. Wir haben es ja mit einem etwas vielschichtigen Thema zu tun, der Streit um die Gentechnik, die Ambivalenz neuzeitlicher Wissenschaft im Spiegel der öffentlichen Besorgnis. Damit kein Missverständnis entsteht, bei diesem Thema spielt meine persönliche Einstellung zur Gentechnik keine vordergründige Rolle. Sie werden die sicher im Laufe des Vortrages erkennen, aber es geht mir hier einmal um die Darstellung der wesentlichen Diskussionspunkte im Streit um die Gentechnik. Das ist ja eine innerwissenschaftliche Diskussion, eine öffentliche gewesen. Und es geht mir gleichzeitig darum, Ihnen deutlich zu machen, wie stark die öffentliche Diskussion in die Wissenschaft hineingewirkt hat und dann wiederum Reaktionen in der Wissenschaft in die Gesellschaft hinein ausgelöst hat. Und ich möchte mit meinem Referat deutlich zu machen versuchen, dass dieser lebhafte Diskussionsprozess des zurückliegenden Jahrzehnts, der sicher auch durch viele Emotionen geprägt war, sicher kein vergeblicher Prozess gewesen ist, dass im Zuge dieses Prozesses eine Menge an Problemen deutlich geworden ist, manches auch abgehakt werden konnte. Nun, davon soll die Rede sein. Ich will im Wesentlichen mit Ihnen 5 Schritte machen. Die kündige ich vorweg an. Die werden sich dann auseinander ergeben. Erstens Einleitung, Aspekte der öffentlichen Besorgnis. Dann zweitens die Sache selbst, Gentechnik. Im Wesentlichen setze ich voraus, dass wir wissen, was Gentechnik ist und was man im Wesentlichen damit macht. Aber ich lasse das noch einmal kurz an Ihnen vorüberziehen. Drittens Bewertungsmaßstäbe, die in der öffentlichen Diskussion eine Rolle gespielt haben. Dann vor dem Hintergrund dieser Maßstäbe viertens ein Gang durch das Feld der Ambivalenz, wie es mit Gentechnik verbunden ist. Und schließlich zum Abschluss einige Überlegungen zur Bedeutung des öffentlichen Streites über Technikentwicklung und Technikfolgen. Also ich versuche mit Ihnen in den Streit über die Sache einzutreten und dabei die Sache selbst zu verdeutlichen, aber gleichzeitig auch den Stellenwert des öffentlichen Streites bezogen auf die Sache vor Ihnen darzutun. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich unter der Voraussetzung des deutschen Diskussionshorizontes spreche und nicht so sehr auf die Diskussion und auf den Diskussionsstand in Ihrem Land, in Österreich, eingehen kann. Aber ich denke, da wird sich vieles berühren und es geht uns ja insbesondere um die grundsätzlichen Aspekte. In der Bundesrepublik hat, wie das immer bei strittigen Fragen des technisch-industriellen Fortschrittes der Fall ist, eine Bundestags-Enquete-Kommission die Probleme der Gentechnik untersucht. Vor einigen Jahren ist der Abschlussbericht dieser Kommission unter dem Titel Chancen und Risiken der Gentechnik erschienen. In der Kommission selber hat die Partei der Befürworter die Mehrheit gehabt. Es gab einige wenige Kritiker in dieser Kommission. Dennoch heißt es am Anfang dieses Berichtes, mit der Gentechnologie verfügt der Mensch über neue Möglichkeiten, durch gezielten Genaustausch über alle Artgrenzen hinweg die natürliche Evolution mit einer neuen Stufe der Geschwindigkeit und Direktheit zu beeinflussen. Das ist es, meine Damen und Herren. Das ist eigentlich auch schon die Sache. Mit der Gentechnologie verfügt der Mensch über neue Möglichkeiten durch gezielten Genaustausch über alle Artgrenzen hinweg die natürliche Evolution mit einer neuen Stufe der Geschwindigkeit und Direktheit zu beeinflussen. Auf der Grundlage der molekulargenetischen Strukturkenntnisse, eben auf der Grundlage, dass wir wissen, wie das Erbgut molekular gebaut ist, ist es uns heute möglich, mehr oder weniger gezielt in die Erbstruktur einzugreifen und bestimmte Abschnitte, die wir als Gene bezeichnen, über alle Artgrenzen hinweg zu übertragen. Von Mikroorganismen auf den Menschen, von Menschen auf Tiere, von Tieren auf Pflanzen. Hier gibt es da die Struktur des Erbgutes prinzipiell durch das ganze Organismenreich gleich strukturiert ist und endlich viele Möglichkeiten des Austausches, der Übertragung. Und das ist eben das interessante Feld, dem sich auch die Nutzung der Gentechnik zugewendet hat. Nun, diese Möglichkeiten haben in der Öffentlichkeit erhebliche Besorgnis ausgelöst. Und man kann das eigentlich auch ganz gut verstehen. Mit Hilfe der Gentechnik vermögen wir heute, Nutzungs- und Produktionsinteressen direkt im Erbgut von Organismen zu verankern. Wir können durch die Einfügung von Genen Organismen veranlassen, gemäß dieses Erbbefehls bestimmte von uns gewünschte Eiweiße zu produzieren, mit denen wir bestimmte Nutzungsabsichten verbinden. Haben wir bisher im belebten Bereich insbesondere Einfluss über die Umgestaltung der Umwelt genommen, ich lasse den Bereich der klassischen Züchtung mal beiseite, so wird es heute mit Hilfe der Gentechnik möglich, Nutzungsabsichten direkt im Erbgut von Organismen zu verankern. Das ist gemessen an den herkömmlichen Maßstäben eine erhebliche Eingriffstiefe und genau das ist es, was viele Menschen beunruhigt und bewegt. Hans-Günter Gassen, Professor am Institut für Biochemie an der Technischen Hochschule in Darmstadt, hat zu Recht immer wieder davon gesprochen, Man müsse es dem Nichtbiologen in der Öffentlichkeit konzidieren, wenn er angesichts dieser Veränderungsmöglichkeiten, die mit der Gentechnik verbunden sind, angesichts der eben gekennzeichneten Eingriffstiefe, Unbehagen, Unsicherheit verspüre und mit Bedenken und Fragen reagiere. Es ist ja gewissermaßen so, dass ich über die Gentechnik die zweite Hälfte der Eingriffsschere heute öffnet, neben dem Einfluss über die Umwelt, vermögen wir heute menschliche Nutzungsinteressen über das Erbgut zu gestalten. Nun ist die Gentechnik-Diskussion, der Streit um die Chancen und die Risiken der Gentechnik, ja nicht nur eine Diskussion der Gesellschaft, der Laien im Gegenüber zur Wissenschaft gewesen, sondern es hat von Anfang an mit der Entdeckung des genetischen Codes, mit der Entdeckung der Grundstruktur des Erbgutes und der dann bald vorhandenen Möglichkeiten der gentechnischen Beeinflussung auch zahlreiche Wissenschaftler gegeben, die sich kritisch an dieser Diskussion beteiligt haben. Friedrich Kramer beispielsweise, Direktor am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen, hat in seinem Buch Chaos und Ordnung ebenfalls prinzipielle Befürchtungen geäußert. Er schreibt, mit dem technischen Zeitalter seit 150 Jahren und besonders mit dem Eintritt in das biotechnische Zeitalter seit 10 Jahren tritt erstmalig eine bis dahin nicht gekannte Interaktion zwischen dem Reich der Ideen und der Natur auf. Diese neuartige, vom Menschen hervorgebrachte und von ihm zu verantwortende Rückkopplung kann der Naturgeschichte die gleiche Instabilität aufprägen, die wir in der menschlichen Geschichte beobachten. Diese Wechselwirkung droht außer Kontrolle zu geraten und zur globalen ökologischen Katastrophe oder zum Atomtod oder zur genetischen Totalmanipulation führen. Also auch hier die Befürchtung, dass das Instrument der gentechnischen Veränderung so rücksichtslos und schonungslos und so in die Breite hinein benutzt und unter dem Druck von Produktionsinteressen zur Anwendung gelangen könnte, dass hier auf Dauer im Blick auf das noch vorhandene Artenbild auf der Erde und im Blick auf den weiteren Fortgang der Evolution einseitige problematische Entwicklungen angestoßen werden könnten. Die Argumente, die sich hier hinter solchen Einreden äußern, sind in der Regel ethischer Natur. Hier geht es um die Frage, ist die Anwendung der Gentechnik zu beliebigem Pläsier des Menschen mit beliebigen Veränderungsabsichten an Mensch und Natur nicht etwas, was man ethisch bedenklich finden und eingrenzen muss? Es gibt aber neben diesen stärker ethisch motivierten Argumenten in der öffentlichen Diskussion auch ein stärker erkenntnistheoretisch geprägtes Argument, das fragt, ist mit dieser Art des Eingriffs in die Erbstruktur nicht bezogen auf lebende Systeme, auf natürliche Zusammenhänge, aber auch im Blick auf den Menschen, eine höchst einseitige Sicht des Lebens im Spiel, die heute nur nutzungsträchtig wird, gerät hier nicht außer Blick, dass man das tiefere Geheimnis der Natur nur unter Einbeziehung einer breiten Palette von Erkenntnis- und Erfahrungsmöglichkeiten gewährleisten kann. Im Blick auf diese tiefer liegende erkenntnistheoretische Besorgnis ist immer wieder auf den Philosophen Martin Buber hingewiesen worden. Martin Buber hat das Problem, das hier besteht, am Beispiel des Baumes zu verdeutlichen versucht. Gegenüber dem Aspekt der Versachlichung, Verobjektivierung, Verdinglichung, Berechnung als ausschließlichem Aspekt der Naturerfahrung bringt Buber am Beispiel des Baumes ein breites Spektrum von Erfahrungsmöglichkeiten ins Spiel, ohne dass die eine gegen die andere ausgespielt würde. Er schreibt, ich betrachte einen Baum. Ich kann ihn als Bild aufnehmen, starrender Pfeiler im Anprall des Lichtes oder das spritzende Gegrün von der Sanftmut des blauen Grundsilbers durchflossen. Ich kann ihn als Bewegung verspüren, das flutende Geäder am haftenden, strebenden Kern, saugende Wurzeln, atmende Blätter, unendlicher Verkehr mit Erde und Luft und das dunkle Wachsen selber. Ich kann den Baum einer Gattung einreihen und als Exemplar beobachten, auf Bau und Lebensweise hin. Ich kann seine Diesmaligkeit und Geformtheit so hart überwinden, dass ich ihn nur noch als Ausdruck der Gesetze erkenne, nach denen ein stetes Gegeneinander von Kräften sich stetig schlichtet, oder der Gesetze, nach denen die Stoffe sich mischen und entmischen. Ich kann ihn zur Zahl, zum reinen Zahlenverhältnis verflüchtigen und verewigen. In all dem bleibt der Baum mein Gegenstand und hat seinen Platz und seine Frist und seine Art und seine Beschaffenheit. Es kann aber auch geschehen aus Willen und Gnaden in einem, dass ich, den Baum betrachtend, in die Beziehung zu ihm eingefasst werde und nun ist er kein Es mehr. Also an diesem Text von Buber kommt sehr schön zum Ausdruck, die Erfahrung von Natur, ob das nur ein Baum ist oder ob das anderweitige Lebenszusammenhänge ist, kann auf der einen Seite ungeheuer einseitig nur auf die berechenbaren und objektivierbaren Seiten konzentriert sein, oder diese Erfahrung kann eine breite Palette an Möglichkeiten durchlaufen, von den exakten naturwissenschaftlichen über die ästhetischen bis hin zu den religiösen. Der Streit um die Gentechnik ist, so wollen wir den ersten Teil zusammenfassen, wenn man nach den tiefen Gründen der Besorgnis fragt, von zwei Wurzeln her zu verstehen. Einmal von einer ethischen Wurzel her, da geht es um die Frage, kann das gestattet sein, mit Leben so manipulierend und nur unter dem Nutzinteresse des Menschen umzugehen? Und der zweite Aspekt ist der, ist diese molekulargenetische Sicht nicht eine sehr einseitige Sicht, bei der viele Dimensionen der Erfahrung, mit denen man auch die Wirklichkeit der Natur erfassen kann, prinzipiell zu kurz kommen. Wir machen den zweiten Schritt, wir wenden uns der Sache zu. Ich habe eben schon gesagt, Gentechnik ist das Verfahren, gezielt in die Molekularstruktur des Erbgutes von Organismen einzugreifen. Wir wissen heute, dass das Erbgut des Menschen, genauso wie das Erbgut aller Organismen, aus einem bestimmten Stoff besteht, aus der Desoxyribonukleinsäure. Es handelt sich um die sogenannte Doppelhelix, ein Zwei-Strang-Molekül, das wie eine Strickleiter um eine Achse spiralig gewunden ist. Und im Zentrum dieses Moleküls zwischen den beiden Längssträngen finden wir vier molekulare Bausteine, hier mit CG und T und A gekennzeichnet, Cytosin, Urin, Thymin und Adenin. Und nun ist das Entscheidende, und das war eine grundlegende Erkenntnis, dass in der Reihenfolge dieser Bausteine und ihres jeweiligen Pendants, C geht mit B und G geht mit A, eine Kürzelsprache vorliegt, in der die ganze Merkmalsvielfalt des Lebens verschlüsselt ist. Grundeinheit, Grundinformationseinheit bei dieser Kürzelsprache ist immer eine Dreiereinheit, und Sie sehen hier, wenn man fragt, was beinhaltet eine solche geheimnisvolle Dreieinheit etwa von GTA, so entspricht dem die Information für eine bestimmte Aminosäure, und Aminosäuren aneinander gelagert ergeben ein Protein, und der alte Begriff des Gens heißt modern gesprochen, ein Gen ist derjenige Abschnitt auf dem DNA-Doppelstrang, der das den Produktionsbefehl für ein Eiweiß enthält. So wie wir mit dem Morse-Alphabet die ganze Kulturvielfalt des Menschen verschlüsseln können, so ist in der Abfolge dieser vier Buchstaben und ihrer entsprechenden Reihung die ganze Merkmalsvielfalt des Lebens verschlüsselt. Und wenn sich etwa im Falle eines Säugetiers und des Menschen Samenzelle und Eizelle miteinander verbinden und die beiden Chromosomensatzhälften ein Ganzes ergeben, so wird dann während der Keimesentwicklung Schritt für Schritt aus den langen Informationsketten der DNS die jeweilige Information abgerufen, die für den nächsten Schritt der Entwicklung notwendig ist. Differenzierung von Organen, Aufbau des Stoffwechsels, bis dann die jeweils arttypische, geburtsfähige Gestalt eines Lebewesens erscheint. Auf der Grundlage dieser Strukturerkenntnisse ist dann das möglich geworden, was wir sehen, als die Gentechnik gezeichnet haben. Gentechnik ist nichts anderes als der gezielte Eingriff in diese Erbstruktur mit der Tendenz, bestimmte Abschnitte, die für die Produktion eines bestimmten Eiweißes zuständig sind, herauszutrennen und zu übertragen. Hier haben wir ein Beispiel für das Verfahren der Gentechnologie an einer Bakterienzelle. Wir gehen entgegen der Pfeilrichtung vor und beginnen hier mit der Bakterienzelle. Sie sehen, hier sind die Chromosomen abgebildet und da gibt es nochmal Chromosomen mit einer besonderen Gestalt, Ringgestalt, die auch aus DNS besteht. Das sind die sogenannten Plasmide. Und durch die Zugabe bestimmter Substanzen gelingt es, Stücke herauszuschneiden. Und wenn man diese Stücke in ein Gemisch von anderen Bakterienzellen, die schon fraktioniert sind, hineingibt und dort eine entsprechende Klebesubstanz hinzugibt, ganz abgekürzt gesprochen, dann kann man beobachten, dass sich diese Stücke diesen Ring fügt. Wenn man diese Bakterienzellen vermehrt, dann stellt man fest, die Tochterzellen, die all diese Informationen mitbekommen, sind nun in der Lage, aufgrund des eingefügten Erbinformationen eine neue Syntheseleistung zu zeigen. Sie bauen ein neues Eiweiß auf, zum Beispiel ein Eiweiß, das als Medikament interessant ist, zum Beispiel das Insulin. Die Sache hier im kleinen Maßstab im Erlenmeyer-Kolben hat und sie gelingt dort, dann kann man sie auf den großen Maßstab auf den Fermenter übertragen und wenn dann im Fermenter hinreichend Bakterien angereichert sind, die den neuen Stoff produzieren, muss man mit einem bestimmten Trennverfahren den Stoff herausziehen, kann ihn im Tierversuch testen und dann hat man mithilfe eines gentechnisch hergestellten Eiweißes vielleicht ein neues Medikament hergestellt. Dieses Verfahren, meine Damen und Herren, findet heute in zahlreichen Anwendungsfeldern praktische Bestätigung. Man spricht von der weißen Gentechnik, der grünen Gentechnik, der roten Gentechnik, bezogen auf Mikroorganismen, auf Pflanzen und Tiere und dann schließlich auf den, spricht man vom Bereich der Anwendung auf den Menschen. Wir wollen nachher kurz durch diese Bereiche hindurchgehen und uns zu verdeutlichen versuchen, worin die von der Öffentlichkeit besorgt verfolgte Ambivalenz dieses Verfahrens besteht. Bevor wir das aber tun, wollen wir in einem nächsten Schritt, nachdem wir kurz nach der Sache gefragt haben, uns mit den Maßstäben vertraut machen, die in der öffentlichen Diskussion zugunsten der Natur, zugunsten der gentechnisch veränderten Naturformen geltend gemacht werden und auch zugunsten des Menschen. Dass wir im Blick auf den Menschen aus der europäischen Tradition heraus Grenzen setzen, hängt mit humanistischen und christlichen Traditionen zusammen. Wir sagen, angesichts der Personenwürde des Menschen kann es nicht verantwortet werden, den Menschen zum Objekt zu machen und ihn seiner Person und seiner Personenwürde schädigenden Manipulationen zu unterwerfen. Darüber kann man sich noch schnell verständigen. Schwieriger ist es aber, und das ist sehr interessant, das ist ein Ergebnis der öffentlichen Diskussion über Gentechnik zu fragen, was an den nichtmenschlichen Organismen verpflichtet uns zu schonendem Umgang mit ihnen oder zu einer kritischen Begrenzung der Gentechnologie. Gibt es das überhaupt? So etwas wie ein Eigenwert oder Eigenrechte nichtmenschlicher Organismen. Nun, hier ist es sehr interessant, dass sich hier in der öffentlichen Diskussion eine Reihe von Maßstäben dargestellt haben und entwickelt worden sind. Auch hier will ich Ihnen beispielhaft einige dieser Maßstäbe nennen. Der klassische Maßstab, der in Natur keinen besonderen Stellenwert sieht, der die Natur nur als Sache ansieht, kommt in einer Aussage des Naturwissenschaftlers Collins zum Ausdruck. Er stellt fest, die Natur verhält sich dem Menschen gegenüber völlig gleichgültig. Ja, mehr noch, die Gentechnik ist ein Instrument, mit dem er sich der Natur gegenüber behaupten kann. Hier ist Natur völlig wertfrei gesehen, sie ist gewissermaßen Ressource des Menschen und sie bekommt so einen etwas bedrohlichen Horizont. Sie ist gegenüber, feindliches Gegenüber des Menschen, gegenüber dem sich der Mensch mit Hilfe von Gentechnik behaupten muss. Als in Österreich die Diskussion über die Donauauen bei Wien und das geplante Kraftwerk auf dem Höhepunkt war, hat eine Gruppe österreichischer Naturwissenschaftler in einem Manifest noch einmal zum Stellenwert der einzelnen Lebensformen Stellung genommen. Es ging damals nicht um Gentechnik, aber die Grundposition, die damals formuliert werden kann, hat dann später in der gentechnischen Diskussion eine Rolle gespielt. Damals haben unter ihnen Konrad Lorenz eine Reihe von Biologen formuliert, jede Form von Leben ist einzigartig und muss unabhängig von ihrem augenblicklichen Nutzwert für den Menschen geachtet und im Sinne einer elementaren Kulturleistung vor gedankenloser Ausrottung bewahrt werden. Jede Form von Leben ist einzigartig und muss unabhängig von ihrem augenblicklichen Nutzwert für den Menschen geachtet und im Sinne einer elementaren Kulturleistung vor gedankenloser Ausrottung bewahrt werden. Hier wird nicht der Eingriff in die Natur untersagt oder tabuiert, aber die gedankenlose Zerstörung von Natur wird als ein problematischer Akt angesehen. Und zwar angesichts der Tatsache, dass sich in jeder Form etwas von der langen Naturgeschichte spiegelt. Wenn hier gesagt wird, alle Lebensformen, jede Lebensform ist einzigartig, so wird hier auf die Geschichtlichkeit der Naturformen abgehoben. Natur ist Geschichte, hat sich im Zuge eines langen Artenbildungs- und Artverdrängungsprozesses bis heute entwickelt. Aus dieser Geschichte ist der Mensch als Homo sapiens hervorgegangen. Und alle jetzt existierenden Lebensformen dokumentieren und repräsentieren gewissermaßen den Übergang vom Gestern zum Morgen. Und wenn hier davon gesprochen wird, dass mit den Lebensformen schonend umgegangen werden soll, angesichts ihrer Einzigartigkeit, so könnte man sagen, es ist die Geschichtlichkeit der Natur, die sich im aktuellen Artenbestand zeigt, als einem vorübergehenden Stand von Lebensgeschichte, der den Menschen, wenn er in diesen sensiblen Bestand eingreift, zur Zurückhaltung und Pflege veranlassen sollte. Hans Jonas, der bekannte Philosoph, ist an dieser Stelle weitergegangen. In einem Vortrag vor Chemikern der Höchstwerke in Frankfurt hat er auf dem Höhepunkt seines Vortrages den Satz gesprochen, wir müssen wieder Furcht und Zittern lernen und selbst ohne Gott die Scheu vor dem Heiligen. Hier klingt ein theologisches Motiv auf. Hans Jonas geht weiter als die Biologen. Er sagt, in den aktuellen Naturformen begegnet uns nicht nur die sensible Geschichtlichkeit der Naturformen, sondern es zeigt sich darin auch etwas vom tieferen Ursprungsgeheimnis des Lebens. Nicht der Mensch hat dieses Leben hergestellt, sondern er verdankt sich zusammen mit allen Lebensformen dem langen Herkommen des Lebens aus einer großen, weitgreifenden Naturgeschichte. Geschichtlichkeit, Unverfügbarkeit im Sinne von Heiligkeit, so fügt Hans Jonas hier hinzu. Und die letzte Position, die ich hier nennen will, die auch in der gegenwärtigen Gentechnikdiskussion wieder eine Rolle gespielt hat und einen weiteren Maßstab zeigt, ist die Position von Albert Schweitzer. Albert Schweitzer hat Mitte der 20er Jahre sein Gebot zur Ehrfurcht vor dem Leben formuliert. Und er hat dies in einer ganz einfachen, indikativischen Gestalt getan. Er hat damals gesagt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Albert Schweitzer will mit diesem Satz sagen, Leben existiert immer in Vernetzung. Und es gibt in diesem Netz eigentlich, auch wenn wir das von unserem europäischen Bewusstsein her so meinen, keinen Mittelpunkt. Überall dort, wo Leben ist, ist eigentlich auch der Mittelpunkt. Es gibt keinen Generalmittelpunkt. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Aufgabe der Ehrfurcht vor dem Leben ist es, den Lebenswillen, der sich nicht nur im menschlichen Leben dokumentiert, sondern in allen Lebensformen, möglichst weitgehend mit dem Anliegen des Ausgleichens zu berücksichtigen. Wobei hinter dem Satz von Albert Schweitzer natürlich die Erkenntnis steht, dass Leben immer auf rätselvolle Weise auch in der Gestalt der Konkurrenz existiert. Mein Leben geht auf Kosten anderen Lebens. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Albert Schweitzer fügt zu unseren bisher gewonnenen Maßstäben einen dritten hinzu. Leben existiert immer in der Gestalt der Vernetzung und in diesem Netz kann niemand einen Vorrang beanspruchen. Wenn ich in dieses Netz eingreife, bin ich allen Gliedern dieses Netzes verpflichtet. drei Generalmaßstäbe: Geschichtlichkeit und Einmaligkeit der Lebensformen. Zweitens, im Sinne ihrer Geschichtlichkeit eine tiefere Unverfügbarkeit. Das Leben haben wir nicht hergestellt. Und zum Dritten, Leben hat immer eine raumgreifende Gestalt in der Gestalt von ganz bestimmten Vernetzungsformen. Aus diesen Grundsätzen heraus werden in der Gegenwart eine Reihe von ethischen Maßstäben, die beim Eingreifen in nichtnatürliche Zusammenhänge abgeleitet, die beim Eingreifen nichtnatürliche in nichtmenschliche Lebenszusammenhänge Beachtung finden mögen, nach der Auffassung derer, die diese Position einnehmen. Ich will hier im Wesentlichen vier Maßstäbe am Ende dieses dritten Schrittes hervorheben. Wir gehen noch einmal auf: Alle Lebensformen sind Teilhaber einer umfassenden Geschichte. Zweitens, alle Lebensformen haben in dieser Geschichte einen unverwechselbaren Stellenwert in der Gestalt eines bestimmten Artseins. Leben existiert immer in Arten und Artvarianten. Die Anteilhabe der einzelnen Lebensformen an der allgemeinen Geschichte des Lebens zeigt sich in der unverwechselbaren Integrität des Artenbildes. So wie wir im Blick auf den Menschen sagen, jeder Mensch ist einmalig in seiner Personalität, so müssten wir hier in Varietät, in Abwandlung, im Blick auf die allgemeinen Lebensformen sagen, hier gilt nicht so sehr der Gesichtspunkt der Individualität, sondern der Gesichtspunkt der ganz spezifischen Artlichkeit, mit der sich das Leben im Kontext der allgemeinen Lebensgeschichte zeigt. Dritter Gesichtspunkt: Alle Lebensformen haben im Kontext dieser Geschichte die Intention, leben zu wollen. Bei den uns nahestehenden höheren Säugetieren ist die Intention, leben zu wollen, sich ausbreiten zu wollen, sich fortpflanzen zu wollen. Für uns, da sie uns nahestehen, besonders deutlich. Aber man kann durch das ganze Organismenreich hindurchgehen, hin zu den Pflanzen. Überall wird man mehr oder weniger verborgen, aber für den Menschen erkennbar. Diese Intention entdecken, leben zu wollen, von der Albert Schweitzer sagt, in ihr zeigt sich der Wert des Lebens, den ich zu achten habe. Und das Letzte, ein Spezialmaßstab, der den Menschen und die ihm nahestehenden höheren Tiere kennzeichnet: Alles Leben ist durch Schmerzfähigkeit gekennzeichnet, was wir bei den niederen Lebensformen vielleicht noch erahnen oder erspekulieren können, bei den höheren Lebensformen aber sehen. Hier haben wir vier Maßstäbe, die in der genethischen Diskussion, wenn es um die Frage geht, kann man das mit den Lebensformen machen? Soll man in das Artenbild heute beliebig mit Gentechnik eingreifen? Vier Maßstäbe, die zur kritischen Begrenzung von Gentechnik immer wieder in die Diskussion eingebracht werden. Nun, wir machen den nächsten Schritt und gehen jetzt durch die Anwendungsfelder hindurch und fragen, wie ist die Entwicklung der Anwendungsmöglichkeiten der Gentechnik bezogen auf Mikroorganismen, Pflanzen, Tiere und den Menschen? An welchen Stellen könnte die Anwendung der Gentechnik auf Grenzen stoßen? Hier kehren wir also wieder in die öffentliche Diskussion zurück, die wir ja eben schon, als es um die Maßstäbe ging, daraufhin abgefragt haben, was meldet sich an neuen Maßstäben, was in der Gentechnik von Bedeutung ist. Nun, wir kommen zurück zur weißen Gentechnik. Hier haben wir ja schon ein Beispiel kennengelernt. Die weiße Gentechnik ist Gentechnik an Mikroorganismen mit dem Ziel, durch Gentechnik, durch Einfügung von Genen, Mikroorganismen zu veranlassen, bestimmte für den Menschen interessante Stoffe herzustellen. Ich habe das Insulin genannt, man könnte die Interferone nennen oder man könnte das Erythropoietin nennen. Das ist der Stoff, der die roten Blutkörperchen macht. Ein Stoff, der für Dialysepatienten unwichtig ist, grundlegend wichtig ist. Hier könnte man eine immer breiter werdende Palette an Medikamenten aufzeigen. Warum auf diesem Weg Herstellung von Medikamenten? Nun einmal gibt es Bereiche, in denen man bestimmte Stoffe, billiger und unter Umständen reiner darstellen kann als bisher, etwa beim Insulin. Da musste man bisher zur Herstellung die Bauchspeicheldrüsen von Schweinen benutzen. Hier kann man das mit gentechnisch veränderten Bakterienzellen machen. Schon diese erste Phase der weißen Gentechnik hat eine leidenschaftliche Risikodiskussion hervorgerufen. Die Grundfrage war, was passiert, wenn die so programmierten Organismen durch einen kleinen Unfall oder unbeabsichtigt nach draußen gelangen? Besteht da nicht die Möglichkeit einer Verseuchung? Und das zweite Problem war, wie steht es mit der Sicherheit dieser neuartigen Argumente? Es hat da eine ganze Reihe auch von problematischen Anwendungen gegeben, etwa beim L-Tryptophan, hergestellt durch die japanische Firma Showa-Denko. Vieles von diesen Diskussionen kann inzwischen als abgehakt betrachten. Manche der Risikobefürchtungen haben sich nicht bestätigt. Andere Risikodiskussionen haben dazu geführt, dass die Sicherheitsbedingungen, unter denen dann schließlich die Zulassung für die Betriebe gewährleistet wurde, dass die Sicherheitsbedingungen verbessert wurden. Schon an dieser Stelle zeigt sich, dass die vielleicht am Anfang überzogene Risikobefürchtung der Öffentlichkeit eine reiche Rendite in dem Sinne erbracht hat, dass erstens die Genehmigungsverfahren, die zunächst ohne Gentechnikgesetz stattfanden, kritischer gemacht wurden und dass Fragen, die übersehen wurden, etwa auch bei dem Streit um das Erythropoietin in Marburg, noch einmal durchleuchtet wurden und dass von daher auch zusätzliche Auflagen für das Produktionsverfahren abgeleitet wurden. Es ist also heute auf dem gegenwärtigen Stand der Dinge keineswegs so, dass man sagen könnte, hier hat sich einfach das Interesse der Hersteller durchgesetzt. Nein, durch den Filter der öffentlichen Diskussion ist im Zuge vieler strittiger Genehmigungsverfahren das Verfahren, das Herstellungsverfahren sicherer gemacht worden. Ein weiterer Bereich der weißen Gentechnik betrifft den Umweltschutz. Das ist das Konzept, durch gentechnisch veränderte Mikroorganismen, die man in verseuchte Gegenden freisetzt, hier ein Stück Entgiftung zu machen. Freisetzung von gentechnisch veränderten Mikroorganismen mit dem Ziel, Umweltgifte zu spalten oder zu binden und somit ein Stück nachträgliche Umweltsanierung durchzuführen. An dieser Stelle taucht mit dem Stichwort der Freisetzung ein großes Problembündel auf. Die Frage ist, was ist mit diesen Mikroorganismen, wenn sie ihre Aufgabe geleistet haben? Man kann sie ja nicht zurückrufen. Sterben sie dann einfach ab? Oder reichen sie ihre Gene auf dem Wege des natürlichen Genaustausches an andere Organismen weiter? Und was ist im Ökosystem dann die Folge solcher Veränderungen und solcher Übertragungsketten? Hier tun sich zahlreiche Fragen auf. Regine Kolleg hat das ganze Fragenbündel, das hier besteht, so beschrieben. Es besteht noch nicht einmal Einigkeit darüber, welche Ereignisse als Risiko oder als Schaden gelten können. Ist es die Verdrängung einer Art oder die Störung eines Ökosystems, die Veränderung physikalisch-chemischer Biotopbestandteile, die Beeinflussung ökologischer Zyklen, die ungewollte Übertragung genetischer Eigenschaft auf andere Spezies, auf andere Arten, die Herausbildung neuer Varianten, zum Beispiel von Krankheitserregern oder sonstigen Schädlingen? Was bedeutet es für die Beurteilung der Risiken, dass die Lebensgemeinschaften der Erde zunehmend häufiger von stabilen Zuständen entfernt als ihnen nahe sind und von daher anzunehmen ist, dass solche Gemeinschaften gegenüber der Einwanderung neuer Spezies immer anfälliger werden? Kompliziert wird die Beantwortung dieser ohnehin schon schwierigen Fragen dadurch, dass die Feststellung solcher Effekte im Ökosystem hauptsächlich nur mit statistischen Methoden erfolgen kann. Hier an dieser Stelle äußern sich die Bedenken gegenüber dem Verfahren der Freisetzung nicht als Besorgnis gegenüber einzelnen Organismen, sondern als Besorgnis gegenüber den Biotopen und Ökosystemen, in die hinein solche Freisetzungen erfolgen, ohne dass man angesichts der Komplexität dieser Systeme sagen könnte, was auf Dauer die Folge solcher Freisetzungen ist. Das gilt im Übrigen auch für gentechnisch veränderte Pflanzen. Hartmut Michel, Direktor am Max-Planck-Institut für Biophysik, schreibt in einer neueren Veröffentlichung, Das größte potenzielle Risiko bei der Anwendung der Gentechnik in der Pflanzenzüchtung, was auch wieder darum geht, Gene in Pflanzen einzubringen, ist zweifellos, dass Fremdgene durch Kreuzung aus transgenen Pflanzen in Wildarten übertragen werden können. Kurzum, wir stehen bei der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen, ob Mikroorganismen oder höhere Organismen, vor dem großen Problem, dass wir äußerst schwer sagen können, was die mittel- und langfristigen Folgen dieser Freisetzungen sein werden. Die einen sagen, das bewegt sich im Spektrum dessen, was wir heute schon an natürlichem Genaustausch haben. Das ist gar nichts Besonderes. Aber es gibt eine hartnäckige Minderheit, auch von Biologen, die sagen, an dieser Stelle stehen wir an einer prinzipiellen Grenze. Wir werden diese Komplexität niemals modulieren können. Und der harmlos verlaufende Einzelfall besagt relativ wenig angesichts der unendlichen Möglichkeit von Variationen, die auch denkbar sind und die durch den jeweiligen Versuchs- und Anwendungsansatz induziert werden. Ich darf noch eine dritte kritische Stimme zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen hier nennen, Barbara Weber. Sie schreibt, die rezenten Genotypen stehen in vielfältigen Wechselwirkungen mit den Mitgliedern der Biozönose und den Stoff- und Energieflüssen ihrer Umgebung. Die Veränderung von Genotypen durch gentechnische Eingriffe und die Verbreitung der Transgene dürfte zumindest langfristig großen Einfluss auf die Evolution der Biozönosen haben. Schwierigkeiten bereitet nicht nur die Vorhersage möglicher evolutionärer Ereignisse, sondern auch die Deutung beobachteter Veränderungen in natürlichen Biotopen. Ich schließe diesen Bereich der weißen Gentechnik ab und streife nur noch ein letztes, drittes Anwendungsfeld innerhalb der weißen Gentechnik. Das ist die Herstellung von B-Waffen, von biologischen Waffen. Biologische Waffen sind Konzentrate von Mikroorganismen, die man über den feindlichen Reihen versprühen kann, um so Seuchen auszulösen. Und da lässt sich natürlich mit Hilfe von Gentechnik noch besonders gezielte und besonders tückische Wirkungen erreicht. Ist keine Frage, dass an dieser Stelle das ganze Verfahren als verwerflich und nicht verantwortbar bezeichnet werden muss. Ich gehe zum Bereich der grünen Gentechnik über. Im Falle der grünen Gentechnik sind die Anwendungsziele auf Seiten derer, die hier entsprechende Projekte entwickelt haben, darauf gerichtet, die Produktion, die pflanzliche Produktion zu steigern, die Resistenzfähigkeit der Pflanzen gegenüber Schädlingen zu erhöhen und zum Dritten Pflanzen zu befähigen, in Arealen zu wachsen, denen sie bisher nicht existieren können. Also zum Beispiel durch die Einfügung von Genen Pflanzen zu veranlassen, auf salzhaltigen Böden zu wachsen. Das wäre insofern ein interessantes Projekt, weil Jahr für Jahr in den tropischen Regionen große Flächen durch Versalzung verloren gehen. Oder ein weiteres Projekt, durch Zufügung von Genen Pflanzen zu veranlassen, den Luftstickstoff zu binden, dann käme man von der problematischen Intensivdüngung los. Bloß man wird gleich sagen müssen, wenn es denn eines Tages gelänge, solche Fähigkeiten durch Genübertragung zu erreichen, wäre sehr sorgfältig zu prüfen, was durch die Induzierung dieser neuen Leistung im Stoffhaushalt dieser Pflanzen zusätzlich geändert würde. Es lässt sich von vornherein nicht ausschließen, dass an anderer Stelle des stofflichen Haushaltes gravierende Veränderungen eintreten, die vielleicht die Bekömmlichkeit der Pflanzen oder andere Aspekte der Pflanzen betreffen. Die Gesamtperspektive ist sehr schnell formuliert, aber die Durchführung, das ist eine Sache vieler Schritte und großer mühseliger Austestungen. Dasjenige, was anwendungsreif ist in diesem Bereich der Herstellung von Resistenzen, ist die Herstellung von Biozidresistenz. Hier geht es um die Resistenzverleihung an Nutzpflanzen, die Abpufferung gegenüber Bioziden, Pflanzenschutzgiften bedeutet. Jahr für Jahr werden große Gaben an Pflanzenschutzgiften ausgebracht, gegen Pilze, gegen Insekten, gegen Unkräuter. Und der Nachteil dieser Pflanzenschutzgifte ist vielfach, dass sie gleichzeitig auch die Nutzpflanzen beeinträchtigen. In dieser Situation hat man sich überlegt, dass man mit Hilfe von Gentechnik hier die Nutzpflanzen gewissermaßen polstern und panzern kann. Und das bedeutet dann, dass man ein doppeltes Geschäft machen kann. Man kann die resistent gemachten Nutzpflanzen vermarkten und gleichzeitig die passenden Biozide dazu. Dies ist etwas, was heute bereits ausgetestet wird im Freilandversuch und was auf den Markt drängt. An der Stelle muss man natürlich fragen, ist das vernünftig, hier in dieser Weise Gentechnik zum Einsatz zu bringen? Betriebswirtschaftlich ist das interessant, aber ist es ökologisch vernünftig? Denn eine solche Strategie würde dazu führen, wenn man nicht wirklich radikal neue Biozide entwickelt, dass hier der Biozidaustrag wahrscheinlich in den Boden weiter steigt. Und das hätte, wenn es sich um entsprechende Substanzen handelt, zum Beispiel um das Atrazin oder um das Basta, dann für den Boden und für das Grundwasser weitere Konsequenzen. Hier bewegt man sich unter dem Druck von Produktionsinteressen in eine ökologisch fragwürdige Richtung. Nun ist in dem Zusammenhang immer wieder gesagt worden, das sind auch erst die Anfänge. Insgesamt ist die Palette der Veränderungsmöglichkeiten, die die grüne Gentechnik mit sich bringt, eine Möglichkeit, den Welthunger zu beseitigen. Wenn das, was uns hier vorschwebt, wirklich zum Erfolg führt und die dritte Welt übertragen werden kann, werden wir hier für die großen Hungerprobleme der dritten Welt eine wirkliche Lösung schaffen. Diese Fragen muss man sehr kritisch diskutieren. Schon die erste grüne Revolution hat zwar die Weltlandwirtschaftsproduktion erhöht, aber gleichzeitig verheerende Wirkung gehabt in der Gestalt von Landflucht und einer zunehmenden Verelendung der Städte. Es ist zu befürchten, dass ein ähnlicher Effekt auch durch die Anwendung der Gentechnik im Bereich der Entwicklungsländer kommen würde. Klaus M. Leisinger, Leiter des Stabes Internationale Beziehungen beim Ziba-Geigy-Konzern in der Schweiz, ein Unternehmen, das sich sehr intensiv mit der Frage der Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft beschäftigt und gerade unter dem vorhin genannten Aspekt Biozidresistenz entsprechende Versuchsreihen hinter sich gebracht hat und anwendungsreif gemacht hat. Befürchtungen, die schon heute im Zusammenhang mit Saatforschung geäußert werden, erhalten im Zusammenhang mit der Gentechnologie neuen Auftrieb. Gefährdung der Artenvielfalt dadurch, dass herkömmliches Saatgut durch ein paar gentechnisch verbesserte Sorten verdrängt wird, aber im Blick auf diese Sorten größere Verwundbarkeit durch neue Krankheiten und Schädlinge bei Entwicklung genetisch identischer Pflanzen. Und schließlich eine weitere Bedrohung der Landwirtschaft einiger Entwicklungsländer geht von der gentechnischen Herstellung solcher Produkte aus, die bis anhin nur in den Tropen angebaut werden konnten, jetzt aber mit Hilfe von Gentechnik auch in den gemäßigten Breiten hergestellt werden können. Sehr interessant, dass hier ein Industriemann, der eigentlich zugunsten seines Unternehmens die Werbetrommel rühren müsste, hier selbstständig urteilt und einen wesentlichen Teil der Bedenken, die ich vorgebracht habe, bestätigt. Erstens das Problem der Freisetzung. Zweitens haben wir bei der Gentechnik das große Problem, dass wir schädlingsempfindliche Hochleistungssorten, die nur für wenige Jahre stabil sein werden, erzeugen und dass wir damit drittens Arten vom Markt drängen. Und viertens schaffen wir hier ein teures Produktionsinstrument, das sich allenfalls die großen Betriebe in der dritten Welt werden leisten können, während die kleinen Betriebe nicht mitziehen können. Das gilt im Übrigen auch für die Struktur der europäischen Landwirtschaft. Auch hier ist zu befürchten, dass insgesamt durch diese Gesamtorientierung die Struktur in der europäischen Landwirtschaft weiter dahin tendieren wird, dass die großen Betriebe hier mithalten können und sich die neuen Produktionsmittel beschaffen, während die kleinen und mittleren Betriebe auf der Strecke bleiben. Ich gehe noch kurz zur roten Gentechnik über. Auch hier ist das Anliegen wieder, man könnte rückblickend noch einmal zu den Pflanzen sagen, der Gesichtspunkt der sozialen Verträglichkeit bezogen auf die dritte Welt, aber auch der Gesichtspunkt der ökologischen Verträglichkeit bezogen auf die Agroökosysteme muss im Blick auf die Gentechnik im landwirtschaftlichen Bereich mit einem erheblichen Fragezeichen besetzt werden. Und wiederum sage ich, es ist das Verdienst der öffentlichen Diskussion, dass hier die am Anfang so optimistische Fanfare Lösung der Weltprobleme durch Gentechnik, dass dieser optimistische Ton durch kritische, hartnäckige Nachfrage inzwischen weitgehend relativiert werden konnte. An dieser Diskussion hat nicht nur der zitierte Leisinger teilgenommen, hier haben zahlreiche Wissenschaftlergruppen aus der Landwirtschaftsforschung teilgenommen, hier haben sich die Bauern zu Wort gemeldet. Also auch hier zeigt sich, dass die öffentliche Diskussion zu einer kritischen Relativierung einer falschen Euphorie beigetragen hat. Bei der Tierzucht und bei der Anwendung der Gentechnik in der Tierzucht geht es parallel zum Bereich der grünen Gentechnologie wieder um Leistungssteigerung, um Wachstumssteigerung pro Zeiteinheit, um Krankheitsresistenz, um Gene Farming, das heißt um die Herstellung von interessanten Proteinen durch gentechnische Veränderung des Säugetierkeims bei späterem Abernten des Eiweißes aus der Muttermilch der so manipulierten Tiere. Es geht um die Steigerung der Wollproduktion. Auch hier stehen wir wieder vor dem klassischen Problem, das schon in der klassischen Züchtung aufgetreten ist. Erzeugung von Hochleistungssorten, die nicht stabil sind und die durch die Gabe zusätzlicher Medikamente gestützt werden müssen, bei gleichzeitiger Verdrängung stabiler, gesunder Mittelleistungssorten. Aber darüber hinaus haben wir hier auch Probleme, die man unter ethischem Gesichtspunkt im Zusammenhang mit dem Stichwort Schmerzempfindlichkeit diskutieren könnte. Es ist ja in den zurückliegenden Jahren, ich will ein Beispiel nennen, sehr viel über das gentechnisch hergestellte Wachstumshormon diskutiert worden. Die Gabe des Wachstumshormons bei Kühen führt zu einer Steigerung der Milchproduktion in der Größenordnung von 10-15%. Ist die Frage, ob das im europäischen Bereich, in der europäischen Landwirtschaft mit Milchseen und einer Milchschwemme wünschenswert ist, hier noch einmal die Produktion anzukurbeln. Es wird hartnäckig darüber diskutiert, dass dabei Gesundheitsbeeinträchtigung für die Kühe gegeben sein sollte. Wie immer das in diesem Bereich sei, die Gabe von bestimmten Wachstumshormonen bei Schweinen führt auch hier zu dem Effekt einer Erhöhung der Fleischproduktion, also Schnellwüchsigkeit. Aber gleichzeitig muss man feststellen, dass diese Tiere schwerwiegend beeinträchtigt sind. Sie sind arthrotisch, können sich kaum auf den Beinen halten und haben schwerwiegende Ausfälle im Verdauungstrakt. Oder man hat Wachstumshormone bei Hühnern zur Anwendung gebracht. Auch hier kann man die Eilegefrequenz noch einmal steigern. Allerdings leiden die so behandelten Tiere unter Seh- und Stehschwäche und können sich also kaum auf der Stange halten. Kurzum, wir stehen bei dem Verfahren der Gentechnik im Tierzuchtbereich und im Nutztierbereich wiederum vor dem Problem, dass wir einseitige Hochleistungen mit Hilfe von Gentechnik produzieren, die, abgesehen von der Frage, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, das Problem haben, dass die so behandelten Tiere teilweise durch die eingefügten Gene krank gemacht werden. Hier würde man zugunsten der Versuchstiere eine entsprechende Begrenzung fordern müssen. Und schließlich noch ganz kurz zum Menschen. Alles das, was im Bereich der Säugetiere möglich ist, Gendiagnose am frühen Keim, die Einfügung von Genen in den frühen Keim, um bestimmte Eigenschaften beim erwachsenen Tier zu erreichen, In-vitro-Fertilisation, diese drei Techniken, die hier ineinander greifen, Laborbefruchtung, Gendiagnostik und Geneinfügung, diese drei Verfahren in ihrer Kombination sind prinzipiell auch beim Menschen denkbar. In der Bundesrepublik haben wir ein Embryonenschutzgesetz, das Versuche mit menschlichen Keimen untersagt. Allerdings wird gegen dieses Embryonenschutzgesetz immer wieder vorgebracht, dass man sich diese Begrenzung doch sehr genau überlegen müsse, denn, so wird etwa vom Leiter des Krebsforschungszentrums in Heidelberg gesagt, es könne nicht von der Hand gewiesen werden, dass wir eines Tages in der Lage seien, durch die Einfügung von Resistenzgenen in den frühen menschlichen Keim eine lebenslange Resistenz gegen bestimmte Krankheiten zu verleihen, Herzinfarkt oder eine bestimmte Krebsart. Nun, das ist noch Zukunftsmusik, das ist gewissermaßen die Verlockung der Sirenen, dieses strikte Gesetz doch wieder weich zu machen und Ausnahmeversuche zu gestatten. Wie dem auch sei, das Problem, das wir beim Eingreifen in den menschlichen Keim haben, ist eben, dass hier das betroffene Individuum selber nicht Stellung nehmen kann. Mehr noch, die einmal eingebrachten Gene würden auf Dauer in kommende Generationen weitergereicht. Das heißt, hier würde nicht nur das werdende Individuum, sondern in der Generationenfolge alle nachkommenden Generationen mit betroffen sein. Das wäre eine Manipulation, die der Personenwürde des Menschen zuwiderläuft. Anders steht es aber dort, wo heute der Versuch gemacht wird, in der Krebsbekämpfung etwa bestimmte Körperzellen durch die Einfügung von genetischen Informationen zu stabilisieren oder mit Abwehrkräften zu versehen. An dieser Stelle wird man sehr sorgfältig prüfen müssen. In diesem Verfahren liegt durchaus ein gewisser Sinn. Wer weiß, was es heute heißt, Krebs zu bekämpfen in der Gestalt von Operation und Chemotherapie, der weiß, dass dieses große Vergiftungsstrategien sind, die den menschlichen Körper treffen und viele Organe mit in Leidenschaft ziehen. Angesichts der Erfolglosigkeit und auch angesichts der Härte der bisherigen Krebsbekämpfung erscheint das Instrument der Gentherapie an krankheitlich betroffenen Körperzellen, insbesondere an Krebszellen, als etwas, was biologisch gedacht ist und nicht einfach der Kritik unterworfen werden kann. Meine Damen und Herren, damit bin ich zunächst einmal durch die einzelnen Felder der Gentechniken durch und stehe am Rande des letzten Teiles meiner Ausführungen, wo ich mit Ihnen fragen will, was hat dieser ganze Diskurs, was hat dieser Streit gebracht? War es sinnvoll, diesen Streit zu führen? Ich will vor der Hand sagen, dass alle Einwände, die gegenüber dem Verfahren der Gentechnik bei Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren vorgebracht worden sind, insbesondere auch die Einwände gegen die Freisetzung gentechnischer Organismen, von den Betreibern immer wieder mit Argumenten gekontert worden sind. Insbesondere bei der Freisetzung ist argumentiert worden, dass das Risiko dieser Freisetzung sicher nicht größer sein könnte als die Verpflanzung von Organismen von einem Kontinent auf den anderen. Sie wissen, da hat es teilweise boomhafte Vermehrungen gegeben, das berühmte Kaninchen in Australien, eine bestimmte Krötenart in Australien oder das Auswuchern des Rhododendron, der bei uns eine schöne Garten- und Kulturpflanze ist, in England in die landwirtschaftlichen Nutzungsflächen hinein. Das kann also ganz verschieden aussehen. Nun, wenn man dieses ganze Feld überblickt, von Arten, die von Kontinenten auf andere übertragen worden sind und dann teilweise zu boomhaften Seuchen geführt haben, etwa auch die Reblaus im Weinanbau, dann wird man doch etwas vorsichtiger sein müssen. Ich lasse jetzt die Frage offen, welche Seite denn mehr Recht hat, ob sich die Bedenken bestätigt haben oder nicht. Für alle die von mir genannten Bereiche gilt, dass in bestimmte Konstellationen, bestimmte Sicherheitsbehauptungen relativiert werden konnten, dass bestimmte Nutzanwendungen problematisiert werden konnten, sodass der erhärtbare Kern, das, was wirklich verfolgenswert sein könnte, auf der Grundlage der öffentlichen Diskussion genauer darstellbar geworden ist. Was hat der Streit um die Gentechnik gebracht? Nun, ich will es noch einmal zusammenfassen. Ich denke, er hat uns geholfen, die Risikodimensionen zu klären, sowohl im Laborversuch als auch bei der Herstellung von gentechnisch hergestellten Medikamenten, als auch im Landwirtschaftsbereich, als auch bei dem so schwer zu klärenden Bereich der Freisetzung. Gerade die Freisetzungsproblematik ist durch den Streit in der Öffentlichkeit in ihrer Vielschichtigkeit und in ihrer prinzipiellen Nichtdurchschaubarkeit deutlich geworden. Ferner hat dieser Streit Sicherheitskriterien gebracht. Sicherheitskriterien für den Umgang von Gentechnik im Labor und im Industriebereich. Ferner hat dieser Streit Maßstäbe bewusst gemacht und erhärtet, wenn es um die Frage der Anwendung der Gentechnik auf den Menschen geht. Hier ist eine klare Trennung vollzogen worden zwischen der Anwendung der Gentechnik auf die Keimbahn, problematisch zu verwerfen, und jener Möglichkeit der Anwendung der Gentechnik auf Körperzellen. Sodass man insgesamt zu dem Ergebnis kommen kann, die nach wie vor bestehenden Problemhorizonte, die mit der Gentechnik verbunden sind, insbesondere die Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen und die Anwendung auf den Menschen, sind durch die Diskussion, die die Öffentlichkeit in der Vergangenheit geführt hat, besonders klar und bewusst geworden. Hier haben wir ein Mehr an Problemdurchsicht und auch ein Mehr an Begrenzungsmöglichkeiten durch die öffentliche Diskussion geschenkt bekommen. Angesichts der von mir gezogenen positiven Konsequenzen im Blick auf den Streit über die Gentechnik komme ich am Ende zu der Frage, was denn bei einem solchen Diskurs über Technikentwicklung, ob es nun die Gentechnik ist oder eine andere Technik ist, in Zukunft noch besser berücksichtigt werden müsste. Denn ohne Frage ist dieser Streit teilweise durch sehr hartnäckige Kontroversen geprägt gewesen, auch durch sehr viel Emotionalität, die sich vielfach auf die Sachargumente obendrauf gelegt hat und verunklarend bewirkt hat. Aus diesem Grunde will ich versuchen, gewissermaßen den optimalen, idealen Diskurs, den wir bei der Entwicklung von Technik als hilfreiches Instrument zur Verfügung haben sollten und könnten, will ich diesen vorbildlichen Diskurs in seiner prinzipiellen Bedeutung noch einmal hervorheben. Ich denke, zu einem solchen Diskurs gehört erstens, dass alle Positionen Berücksichtigung finden müssten. Sowohl die Position der Befürwortung als auch die radikale Position der Ablehnung. Sie haben gemerkt, an manchen Stellen modifiziere ich mein Urteil. Dennoch möchte ich sagen, es kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden, was es für die Diskussion in den zurückliegenden Jahren bedeutet hat, dass es Menschen gegeben hat, die den Sinn und die Verantwortbarkeit der Gentechnik prinzipiell in Frage gezogen haben und für eine Ablehnung der Gentechnik votiert haben. Gerade die radikale Position der Ablehnung hat dazu geführt, dass viele Fragen erst in ihrer Zuspitzung und ihrer scharfen Konturierung klar ausgesprochen werden konnten. Also alle Positionen sind zuzulassen. Zweitens, der Diskurs kann nur dann funktionieren, wenn man auf der Grundlage bestimmter gemeinsamer Vorgaben diskutiert. Dazu gehört auch, dass man klärt, um was es geht und dass man auch klärt, wo welche Anwendungsbereiche ins Visier genommen werden. Ferner gehört zu einem solchen Diskurs, dass die Bewertungsvoraussetzungen, aufgrund deren man urteilt, mit zu den Sachaspekten hinzugenannt werden. Wir haben ja gemerkt, man kann Natur sehr verschieden bewerten, man kann den Menschen sehr verschieden bewerten. Ferner gehört zu diesem Diskurs mit hinzu, dass Behauptungen, Risikobehauptungen, aber genauso gut auch Risikobestreitungen, müssen sich sachlich auf der Grundlage des vereinbarten Diskurses ausweisen. Schließlich muss bei den Vergleich- und Abwägungsprozessen im Blick auf die Information zwischen den Kontrahenten Waffengleichheit bestehen. Das heißt, die Betreiberseite darf im Blick auf das, was zur Diskussion steht, Informationen nicht vorenthalten, insbesondere dort nicht, wo die Forschung schnell und zügig in den Anwendungsbereich voranschreitet. Meine Damen und Herren, auch bei einem solchen ideal strukturierten Diskurs, der versachlichend wirkt, der wirklich zu einem sorgfältigen, abwägenden Verfahren führt, weil Kritik und Befürwortung sorgfältig nebeneinander gestellt sind, auch bei einem solchen idealen Diskurs wird es nie so sein, dass am Ende einer Meinung sind. Allenfalls die Chance, die hier allenfalls besteht, dass sich ein Feld der Übereinstimmung abzeichnet. Am Ende meiner Ausführung möchte ich zur Verdeutlichung, was ich hier meine, eine Tabelle vorlegen, die ich aus einem Gutachten aus den Niederlanden entnehme. der Landwirtschaftsminister in den Niederlanden, hat an eine Gruppe von Philosophen eine Studie vergeben, vom pflanzlichen zum pflanzenwürdigem Leben. In dieser Studie ging es um die Frage, gibt es bei der gentechnischen Veränderung von Pflanzen Grenzen? Nun ist es in den Niederlanden so, wie auch in Deutschland und wie in Österreich, dass die Bewertungsvoraussetzungen, die bei dieser Diskussion eine Rolle spielen, äußerst verschieden sind. Und hier tauchen noch einmal die Grundpositionen auf, die ich auch am Anfang meines Referates angesprochen habe. Sie sehen da oben am oberen Rand der Tabelle vier Positionen, die Herrscher, die Bewahrer der Schöpfung, die Partner und die Partizipanten. Und an der linken Seite der Tabelle sehen Sie die großen Problemhorizonte, die bei der Anwendung von Gentechnik entstehen. Herstellung von Herbizidresistenz, davon haben wir gesprochen. Herstellung von Krankheitsresistenz, davon haben wir gesprochen. Oder Resistenz gegen abiotischen Stress, gegen Kälte, Trockenheit und Salztoleranz. Dann hier sensorische Modifizierung, hier geht es um die aktive Umgestaltung der Arten, Form, Farbe, Duft, Geschmack verändern. Oder die Einschleusung artfremder Inhaltsstoffe. Und schließlich der Patentschutz von gentechnisch veränderten Pflanzen und der Sortenschutz. Nun oben zu den vier Positionen. Die Herrscher, das wäre diese Position, die ich am Beispiel von Collins vorgeführt habe. Natur ist Gegenstand des Menschen, ist Herrschaftsbereich des Menschen, hat keinen eigenen Wert, kann man machen damit, was man will. Es ist ganz klar, dass sie überhaupt keine Bedenken gegenüber irgendeinem Verfahren der Gentechnik bestehen, alles durchgängig, ja. Die Bewahrer der Schöpfung, nun, da könnte man auf der einen Seite sagen, das sind diejenigen, die sich auf den Schöpfungsbericht beziehen. Der Mensch darf die Erde gestalten, aber er hat gleichzeitig auf die Bewahrung der Schöpfung zu achten. Aber man könnte darunter auch alle diejenigen sehen, die der Auffassung sind, dass man die Eigendynamik, die Selbstorganisationskräfte der nichtmenschlichen Natur nicht beliebig verändern darf, sondern dass man hier sorgfältig unter kritischer Prüfung des Eigenbedarfs des Menschen eingreifen muss. Es ist ganz klar, dass hier kein durchgängiges Ja mehr ist. Das Ja, das hier auftritt, tritt nur dort auf, wo es um die Herstellung von Krankheitsresistenz geht und um die Resistenz gegen abiotischen Stress. Bei allen anderen Positionen gibt es Bedenklichkeiten in der Gestalt des bedingten Neins. Bei den Partnerpositionen, das ist die Position von Albert Schweitzer, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will, Gleichwertigkeit von menschlichem Leben und anderen Leben, nimmt die Bedenklichkeit noch zu, dominiert das Nein bereits, an vielen Positionen oben muss auch noch bedingtes Nein eingefügt werden, allenfalls gibt es ein bedingtes Ja bei Krankheitsresistenz und Resistenz gegen abiotischen Stress. Nun, die Partizipanten sind die Naturmystiker, die gewissermaßen den Eigenwert des Menschen reduzieren zugunsten des Eigenwertes nichtmenschlicher Lebenssysteme. Hier schlägt das Nein völlig durch. Ich habe Ihnen die Tabelle vorgeführt, um Ihnen zu zeigen, das ist nicht meine eigene Position, aber um Ihnen zu zeigen, was die Chance eines öffentlichen Diskurses über Technik, Technikentwicklung und Technikfolgen sein kann. Es kommt bei einem sorgfältig geführten Diskurs dann schließlich zur Klärung der Berührungsbereiche, also zur Klärung der Anwendungsmöglichkeiten, im Blick auf die ein weitgehender Konsens trotz verschiedener ethischer Positionen erreicht werden kann. Ich denke, in dieser Tabelle liegt insofern eine gewisse Vorbildlichkeit, als sie uns zeigen kann, es lohnt, zu streiten unter klarer Anmeldung der Bewertungsvoraussetzungen, denn dieser Streit zeigt nach einer Phase der Versachlichung und der Abklärung der Probleme, dass man dann unter Umständen hier in einem bestimmten Bereich gemeinsam miteinander ein Stück Verantwortlichkeit kennzeichnen kann und in diesem Bereich dann auch, wenn gesellschaftlicher Konsens gefordert ist, die Dinge auch gemeinsam voranbringen. Meine Damen und Herren, ich schließe das ab und blende ganz kurz zur Atomenergie darüber. Bei der Gentechnik sind die Dinge unendlich viel komplizierter als bei der Atomenergie. Da kann man, Sie haben das ja auch in Österreich getan, aufgrund sehr klar erkennbarer Risikopotenziale im Blick auf die Atomenergie zu einem ganz klaren Ergebnis kommen, nämlich zur Ablehnung bei gleichzeitiger Programmierung der Alternative in der Gestalt verbesserte Energienutzung plus erneuerbare Energien. Im Blick auf die Gentechnik ist die Konturierung der Alternative viel schwieriger. Und das hängt damit zusammen, dass die Anwendungsfelder der Gentechnik sehr vielfältig sind und dass aus dem weiten Bereich der Bedenklichkeit dann doch auch Bereiche herausgeschnitten werden können, die bei kritischer Begrenzung nicht einfach abgelehnt werden können, sondern einen echten Fortschritt darstellen im Sinne der Verbesserung und Sicherung menschlicher Gesundheit oder auch im Sinne der Verbesserung von Ernährungsgrundlagen und im Sinne der Verbesserung auch von Heilungsmitteln. So viel zur Kennzeichnung des Problems. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.